Ja, heute der letzte Teil unserer Predigtreihe Anleitung zum Lebensglück und noch einmal diese Interpretation dieses Liedes von den Comedian Harmonists. Wenigstens ein bisschen Glück soll es ja sein. Jeder trägt in seinem Herzen die Sehnsucht nach dem Lebensglück, wenn denn nicht Schläge des Lebens uns zynisch und bitter gemacht haben. So haben wir das jedes Mal nun eröffnet und heute zum dritten Mal wollen wir uns dem Thema widmen und vor allen Dingen auf die Lösungsseite schauen. Wie erfahren, wie können wir Lebensglück erleben? Gott ist an unserem Lebensglück interessiert, haben wir in der Predigtreihe festgestellt und definiert, was Glück ist. Glück bedeutet vom mittelhochdeutschen Ursprungswort die günstige Art, wie das Leben endet, der günstige Ausgang eines Ereignisses. Und wir können mit Fug und Recht sagen, dass Gott daran interessiert ist, dass unser Leben günstig endet, dass unser Leben einen günstigen Verlauf und ein günstiges Ende nimmt. Doch unserem Lebensglück, haben wir dann festgestellt, stellen sich Hindernisse in den Weg, Scheingötter, Götzen haben wir sie genannt. Und das könnte man, wenn man den Begriff Götzen hört, könnte man direkt denken, das ist jetzt was für fromme, für religiöse Leute. Aber als wir das Konzept von Götzen angesehen haben, konnten wir feststellen, dass das eine Lebensrealität ist. Ganz gleich, ob ich fromm, so ein frommes Gen in mir trage, ob ich irgendwie fromm lebe oder nicht. Götzen sind eine Wirklichkeit, die unser Leben massiv beeinträchtigen. Warum ist das so? Wir haben festgestellt, aus der christlichen Perspektive, dass der Mensch seine Herkunft bei Gott hat. Weil er von Gott geschaffen worden ist, ist in seinem Herzen ein Platz, der für Gott reserviert ist. Und wenn Gott diesen Platz nicht einnimmt, dann sucht der Mensch sich einen Ersatz, wie Ersatzstoffe in Lebensmitteln. So sucht sich der Mensch, um diesen Geschmack doch irgendwie aufnehmen zu können, einen Ersatz in seinem Herzen. Scheingötter oder wie die Bibel sagt, Götzen. Götzen sind Dinge in unserem Leben, das können Themen sein, Menschen, Ideen, Sehnsüchte, die eine größere Rolle übernehmen als Gott, eine größere Rolle in Bezug auf unsere Bedeutung, wer bin ich, auf meine Sicherheit, woher bekomme ich die Sicherheit, im Blick auf den Sinn meines Lebens, die Identität, meine Lebensfreude. Zu Ersatzgöttern, zu Scheingöttern kann alles in unserem Leben werden. Auch die guten Dinge, sogar die guten Dinge, haben das größte Potenzial, Götzen in unserem Leben zu werden. Haben wir entdeckt? Das kann die Karriere sein, die Familie, gute Absichten, Attraktivität, äußere Attraktivität, finanzielle Sicherheit, Beziehungen, Erfolg, soziale Anerkennung, Gefühle, Unabhängigkeit. Sogar die Gemeinde, die Mitarbeit in der Gemeinde kann zu einem Götzen werden. In Römer 1, Vers 21 sagt der Apostel Paulus, das ist der neutestamentliche Schlüsseltext zu dem Thema, dass alle Nöte unseres Lebens, egal ob sie geistlicher, psychologischer, soziologischer, also gesellschaftlicher oder kultureller Art sind, ihre Ursache darin haben, dass sich die Menschheit den geschaffenen Dingen zugewandt und angebetet hat, anstatt dem Schöpfer. Paulus sagt in diesem Römertext, dass hier die Wurzel für all die Problematik liegt. Menschen haben die geschaffenen Dinge angebetet, müsste es lauten, anstatt den Schöpfer. Das ist der Kernpunkt von der Wurzel, von der Ursache, der unser Leben prägt. Und dieses fundamentale Problem hat ganz weitreichende Folgen. Der angesehene Psychologe Alfred Adler hat gesagt, dass es sehr schwierig ist, herauszufinden, wofür ein Mensch lebt. Wenn man jetzt Menschen fragen würde, was ist der Sinn deines Lebens, wofür lebst du, würde man normalerweise mehr die Antworten hören, die man eben so sagt oder wo man meint, was der andere von einem erwartet. Als Christ würde man natürlich antworten, ich lebe für Gott. Und Alfred Adler sagt, es ist ganz schön schwierig, wenn man nur diese Frage stellt, dass man zur wirklichen Antwort kommt. Und so haben wir beim letzten Mal einige seiner Grundüberlegungen in diesem kleinen Götzentest von John Ortberg miteinander angewandt und haben mal so 8 kulturelle Standardgötzen benannt und dann mit 8 Fragen befragt, in der Hoffnung, dass wir daraus einen tieferen Einblick gewinnen, was sind die Götzen unseres Lebens? Heute wollen wir auf die Lösungsseite gehen. Wie werden wir diese Götzen los? Aber um diese Frage beantworten zu können, um auf die Lösungsseite zu kommen, müssen wir noch einen kleinen Moment tiefer in die Thematik eintauchen. Denn im tiefen Verstehen der Thematik liegen die Ansätze zur Lösung. Und wer die Bibel kennt und schon gelesen hat, stellt fest, dass im Alten Testament ganz, ganz viel und ganz, ganz oft von Götzen geredet wird. Das Alte Testament ist ja das Bilderbuch zum Neuen Testament. Wenn ich neutestamentliche Inhalte und Zusammenfassungen verstehen will, macht es einfach Sinn, im Alten Testament die bildhaften Illustrationen zu bedenken und kennenzulernen. Sie sagen mir sehr viel über die Dinge, die Gott mir sagen will. Und so wie das Volk Israel im Blick auf Gott reagiert hat, können wir viele Reaktionen auch für uns und unseres Herzens erkennen. Die werden da sichtbar gemacht, so eine Art Lackmuspapier. Wir werden jetzt also kurz den Blick nochmal tiefer in das Alte Testament eben wenden, um das Wesen und die Art von Götzen und ihre Wirkung auf Menschen zu betrachten und daraus zu erkennen, welche Tiefendynamik dahinter verborgen ist, denn dann kommen wir auch zusammen auf die Lösungsspur. Und das Alte Testament macht uns deutlich, dass Götzen am Herzen andocken. Dass es ein Herzensproblem ist, in das wir hier hineingeraten, und wir nähern uns ihm mal in drei Bibelstellen. Die erste, da redet Gott zu dem Propheten Jeremia Folgendes. Im Blick auf das Volk Israel. Du aber sagst, es hat keinen Zweck, mich zu ermahnen, sagt das Volk Israel. Ich liebe sie nun einmal, die anderen Götter, und hinter ihnen bin ich her. Was eine Formulierung von diesem Volk Israel. Jeremia, der ist ja so in der Mitte der Geschichte, die uns die Bibel berichtet, zu dem Volk, das so viel mit Gott erlebt hat, Gott in einer Art und Weise begegnet ist, wovon die meisten von uns träumen. Und in der Zwischenbilanz sagt Gott, ihr redet in euren Herzen, ich liebe sie nun einmal, die anderen Götter, und hinter ihnen bin ich her. Das ist die Übersetzung von Hoffnung für alle. Die Elberfelder bietet eine interessante Variante an in der Fußnote. Das ist eine mögliche Übersetzung, und ich lese sie euch mal, weil die so toll formuliert ist. Also dieses hinter ihnen bin ich her könnte man auch übersetzen, lauf dir nicht die Sohlen ab und die Füße wund durch das Rennen nach den Götzen. Wenn wir Götzen hinterherrennen, dann laufen wir uns die Sohlen ab und die Füße wund. Und das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, dass das die Dynamik und die Wirkungsweise dieser Götzen sind, die uns alles versprechen, das Lebensglück versprechen. Und während sie uns an der Vordertür dieses Lebensglück versprechen, räumen sie uns unseren Lebensladen von der Hintertür aus leer. Das ist der Betrug der Götzen. Aber da passiert etwas Emotionales, was hier in diesem Text sichtbar wird. Ich liebe sie nun einmal, das ist ein Beziehungsbegriff, da entsteht eine Beziehung zwischen dem Menschen und seinen Götzen, hier dem Volk Israel und ihren Götzen, und hinter ihnen bin ich her. Die werden so unvernünftig, wie wenn der Mann ein Auto beim Autohändler gesehen hat und nach Hause kommt und sagt, das muss ich haben. Und dann kann ein anderer Mann kommen und sagen, aber der Testbericht sagt, das Auto ist nicht gut. Egal, ich muss das haben. Da ist was Emotionales passiert. Bei Frauen ist es zuweilen bei Schuhen der Fall. Die zweite Stelle, Psalm 106, Vers 36. Sie beten ihre Götter an, die ihnen dann zum Verhängnis wurden. Sie beteten ihre Götter an, die ihnen dann zum Verhängnis wurden. Es ist nicht nur eine emotionale Bindung, eine seelische Bindung, sondern auch eine geistliche Wirklichkeit kommt da hinein. Anbeten. Des Menschen Lebensfrage ist die Frage der Anbetung. Am Anfang stand es, dass der Mensch Gott anbeten sollte. Und wer durch die ganze Bibel hindurchliest und am Ende ankommt im Buch der Offenbarung, lernt, dass auch in der Schlussphase des Lebens die Frage nach der Anbetung die zentrale Frage des Menschseins ist. Wer wird angebetet? Und hier entsteht ein Verhältnis zu diesen Götzen, das Anbetung zur Grundlage hat. Und diese Anbetung von Götzen, dass sie so eine zentrale, nämlich die Gottrolle, wie ich vorhin schon sagte, diese Ersatzrolle für Gott in unserem Leben einnehmen, das wird uns zum Verhängnis. Und der letzte Text, der ist ein bisschen fast brutal, ein bisschen derbe auch. Ich mute ihn uns trotzdem zu, weil er im Propheten Hesekiel einfach so steht. Hesekiel heißt es dann, Hesekiel 6, Vers 9, sich an mich erinnern, der ich durch ihr hurerisches Herz zerbrochen wurde, das von mir abgewichen ist und ihre Augen, die ihren Götzen nachhurten. Jeder weiß, was eine Hure ist. Und Gott bezeichnet das, was zwischen dem Menschen und dem Götzen abläuft und wie es ihn betrifft und verletzt, in diesem innigsten, intimen Beziehungsverhältnis. Und wir wissen, dass eine Hure dem Mann keine Liebe gibt, sondern Sex. Und er dafür bezahlen muss und emotional leer nach Hause gehen darf. Und so ist die Idee, die da drin steckt, ist eine massive Idee Gottes Wort. Und so haben wir immer wieder in der Reihe jetzt gesagt, Götzen sind für das Lebensglück des Menschen brandgefährlich aus Gottes Sicht. Sie machen uns Herzensprobleme. Sie ziehen uns in ihren Bann so sehr, dass es kein Halten mehr gibt. Sie werden uns zum Verhängnis, wenn wir unser Herz an sie hängen. Und es geht gar nicht anders, wir werden unser Herz an sie hängen. Jetzt möchte ich mit euch einen kleinen theologischen Exkurs machen. Ich finde, ihr solltet theologisch mehr gebildet werden, von der Bibel her mehr gebildet werden. Und ich möchte mit euch in einen Gedanken von Luther jetzt einsteigen. Also jetzt, wenn ihr die ganze Zeit geschlafen habt, jetzt müsstet ihr kurz wach sein, weil es anspruchsvoll wird. Die Beobachtung von Dr. Martin Luther zu diesem ganzen Kontext, die drückt er sehr stark in seinen Kommentierungen der 10 Gebote aus. Und er stellt die These auf und sagt, man kann die Gebote 2 bis 10 nicht brechen, wenn man nicht zuerst das Gebot Nummer 1 gebrochen hat. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jedes Brechen des weiteren Gebotes setzt voraus, dass ich das erste Gebot gebrochen habe. Folgendes Beispiel. Nehmen wir mal das Gebot, du sollst nicht lügen. Eigentlich heißt ja, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Wir bleiben mal bei der landläufigen Formulierung. Die ist leichter jetzt zu denken in dem Vergleich. Du sollst nicht lügen. Könnten wir die Frage stellen, warum lügen wir? Der wohlerzogene Christ könnte sagen, weil wir Sünder sind. Okay, das stimmt ja auch. Aber warum lügen wir in dieser speziellen Situation? Und Luther bringt jetzt folgende Gedanken, der ist sehr entscheidend. Du lügst, weil dir gerade dann etwas anderes wichtiger ist als Jesus Christus. Du lügst in dem Moment, weil du vielleicht dein Gesicht nicht verlieren willst, könnten wir jetzt sagen, oder weil du einen beruflichen Vorteil dir erhoffst, weil es bequemer ist, nicht die Wahrheit zu sagen, weil du deinen Einfluss nicht verlieren willst. Etwas steht unter dieser Lüge, hinter dieser Lüge, dass dir wichtiger und wertvoller und bedeutender ist, als Gottes Gebot zu halten. Und du willst dieses Verborgene erreichen, bekommen. Du willst es jetzt, du willst es wirklich, du willst es haben. Und das, was hinter dem steht, was dich zum Beispiel motiviert zu lügen, das ist dein Götze. Diesen Götzen, dieser Absicht, diesen Wunsch, zum Beispiel soziale Anerkennung oder eben beruflicher Aufstieg oder Bequemlichkeit oder Unabhängigkeit, dieser Götze, der motiviert dich und hat so viel Einfluss auf dein Leben, dass du bereit bist, Gottes Gebot zu brechen, um diese Absicht des Götzens zu erfüllen. Luther sagt, das ist jetzt genau, das ist ein wichtiger Gedanke, die Folie ist falsch, die nächste Folie wird jetzt richtig sein. Luther sagt, dass hinter der Verhaltenssünde, also zum Beispiel zu lügen, immer ein Götze steht. Deswegen ist der Kampf gegen Sünden, die Bibel unterscheidet ja zwischen Sünde als Lebenshaltung, in der man steckt, nämlich getrennt zu sein von Gott, und daraus resultiert ja ganz viel Müll, und Sünden, diesen einzelnen moralischen Punkten, unterscheidet sie ja. Und er sagt, hinter diesen einzelnen moralischen Sünden zu lügen, ist ja eine moralische Verfehlung. Und hinter dieser Verfehlung steckt ein Götze, dem du dienen willst. Luther sagt also, hinter jeder Verhaltenssünde steckt Götzendienst, so sagt er. Und dann geht er weiter. Und das bringt uns so langsam jetzt auf die Lösungsseite. Er sagt, hinter jedem Götzen steckt Unglaube. Unglaube in das Evangelium. Unglaube daran, dass Gott mein Heil, meine Rettung, meine Lebenserfüllung, meine Zukunft, mein Leben ist. Viele bringen zum Beispiel den Götzen Arbeit in ihrem Leben in Position und dienen ihm und geben ihm die Gesundheit und geben ihm ihre Familienbeziehungen und geben ihm ihre Zeit und die besten Jahre ihres Lebens. Sie dienen diesen Götzen, weil sie ihre Versorgung nicht von dem Schöpfer Himmels und der Erde erwarten, sondern von Daimler oder Bosch oder Ebersbecher. Oder der Stadt Esslingen, oder nenn deinen Arbeitgeber. Weil man meint, dass dieser Arbeitgeber einen versorgt. Und weil dieser Götze diese zentrale Rolle übernimmt, dient man diesem Arbeitgeber und er kann mit einem machen, was man will. Vorne redet er schön, hinten räumt er den Laden aus. Das ist ja die Wirkungsweise des Götzens. Wenn ich wirklich glauben würde, dass die Versorgung meines Lebens mehr in den Händen von Jesus Christus liegt und mehr an dem hängt, was Gott mir zukommen lässt, als was mir mein Arbeitgeber an Lohn überweist. Wenn ich das wirklich glauben würde, was würde das in meinem Leben verändern? Ja, das würde eine Leichte bringen, die sich so viele Menschen wünschen. Eine innere Befreiung, eine innere Gelöstsein. Man könnte Konflikte angehen, weil man nicht ständig überlegen muss, was passiert, wenn ich den Konflikt konfrontiere. Man könnte seinem Vorgesetzten sagen, die Überstunden mache ich jetzt nicht. Weißt du was, meine Frau sitzt auf der Terrasse und es ist höchste Zeit, dass wir zusammen wieder mal einen Kaffee trinken. Hey, weißt du was? Und das ist eine Freiheit. Und so viele Menschen wünschen sich diese Lebensqualität und planen Sabbatjahre, weil sie in ihrem Alltag es nicht schaffen, in dieser Freiheit zu leben. Und sie träumen in ihre Urlaube hinein und hoffen, dass da so eine Blase sich öffnet, in der sie in diesen 2 oder 3 Wochen alles erleben, was sie das ganze Jahr vermissen. Das ist doch Irrsinn, Leute. Und das Ganze hängt mit Unglauben zusammen. Die Götzen bekommen Macht über unser Leben, weil wir von ihnen geknechtet werden. Luther sagt, hinter jedem Götzendienst steckt Unglaube, Unglaube ins Evangelium. Wie werden wir die Götzen los? Das war die Folie, die gerade war. Könnt ihr euch denken jetzt, ich lasse die mal stehen. Wie werden wir die Götzen los? Unser Problem besteht also darin, dass in der Tiefe unseres Herzens das Evangelium noch nicht so in intensiver Form vorgedrungen ist. Viele betrachten das Evangelium als so eine Startausstattung. Wie heißt es neudeutsch? So ein Starter-Kit. So eine Kiste, wo alles drin ist, um beginnen zu können. Viele meinen, das Evangelium ist so eine Botschaft, die holt mich aus meiner ewigen Verdammnis und setzt mich in die ewige Herrlichkeit. So, ich werde Christ, meine Schuld wird mir vergeben. Ich bin jetzt bei Gott dabei. Das ist das Evangelium und Punkt. Aber das Evangelium ist nicht nur ein Starter-Kit. Es ist nicht nur die Startausstattung, sondern das Evangelium ist das, was uns begleitet und was uns durch dieses Leben bringt. Im Römer 1, Vers 16 heißt es, das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil jeden Glaubenden. Das Evangelium beinhaltet den Plan Gottes. Das Evangelium ist Gottes gute Nachricht. Das ist der Dreh- und Angelpunkt für unser Lebensglück in jeder Lebensphase. Denn das Evangelium meint inhaltlich all das, was Gott getan hat und was er tut und was er auch in Zukunft für mich tun wird. Und wenn ich an dieses Evangelium von Jesus glaube, dann geschieht ein enorm dynamischer Prozess in meinem Leben. Wir haben ja alle 3 Defizite, mit denen wir uns mehr oder weniger rumschlagen. Wir haben in unserem Leben beständigen Ungehorsam. Wir haben ein massives Versagen, uns selbst zu ändern. Jeder von uns, der würde gern anders sein, geht ins Fitnessstudio, macht Seminare. Wir wollen ja geistlich anders werden, aber wir versagen alle massiv. Viele trauen sich gar nicht mehr an Silvesterwunsch, einen guten Vorsatz sich zu nehmen, weil sie wissen, am 4. Januar ist es erledigt. Wir versagen darin, uns selbst zu ändern. Und ganz viele von uns haben einen starken Mangel an geistlichem Wachstum. Und die Ursache dass wir da nicht weiterkommen in diesen drei Themen, liegt ganz elementar nach Luther darin, dass wir unwillig sind und einen Unglauben in unserem Herzen haben dem Evangelium gegenüber. Und Jesus konfrontiert das. Wer das Neue Testament liest, der kommt ja an so Stellen und so Gleichnisse wie der Schatz im Acker, diese Perle, die der Kaufmann findet. Er verkauft alles, um diese Perle kaufen zu können. Was bedeutet das? Er schätzt diese Perle höher ein als alles andere in seinem Leben. Deswegen verkauft er alles, was er hat, investiert alles auf diese Karte für diese Perle und ist total froh, dass er diese Perle hat. Aber viele von uns glauben nicht an den Schatz im Acker. Sie investieren deswegen nicht alles für diese Perle. Deswegen kriegen sie auch diese Perle nie. Und das ist so eine Tragödie von vielen Christen. Die rennen in die Kirche, die sitzen da, ihr Herz wird nicht ergriffen. Sie hören das und je mehr man es hört, kriegt man eine Hornhaut auf seine Seele. Man hat es alles schon so oft gehört. Es berührt nicht mehr das Herz. Und die Götzen versprechen auch vielen Christen ihr Heil und ihre Zufriedenheit. Und Christen leben so viele Tage ihres Lebens für Götzen, die sie knechten. Und sie erleben nicht das Lebensglück, das durchs Evangelium kommt. Wenn wir das Evangelium in seiner Tiefe ergreifen und glauben und uns beginnen, an diesem Evangelium zu freuen, dann kommt unser Leben in Bewegung. So geschieht dieser Weg der Umkehr. Der Weg der Umkehr beginnt nicht damit, dass ich gegen Götzen kämpfe, sondern der Weg der Umkehr beginnt damit, dass ich den Schatz im Acker begreife, dass ich begreife, was mir durch Gott geschenkt ist. So beginnt das Lebensglück. Wisst ihr, unser Herz hat Muster entwickelt, die mit Götzen kooperieren und die gemeinsam, Götzen und Herz, gemeinsam gezielt dem Evangelium widerstehen. Die gezielt Unglauben in uns freisetzen, die gezielt uns irgendwie die Message rüberschieben. Weißt du, das Evangelium ist gut für die Seelenfrage, für deine Ewigkeitsfrage. Aber im Leben, im wirklichen Leben, ey, da gelten die harten Fakten. Ey, da musst du dich richtig reinhängen. Hör doch auf, jetzt dreh aber mal fromm nicht ab. Wir trauen dem Evangelium keine Power zu, dass unser Alltag verändert würde. Wo doch Jesus sagt in Johannes 8, Vers 36, wenn der Sohn frei macht, ist wirklich frei. Leute, diese Freiheit in der Bindung an Jesus Christus, in dem Begreifen, was mir im Evangelium geschenkt ist, ich werde uns gleich einen Paulustext dazu mal lesen, das ist ein Geheimnis, dass unser Leben aus diesen Zwängen frei wird. Wie wirkt das Evangelium? Wie kommt das Evangelium in unserem Leben in Aktion? Unser Herz ist so konstruiert, dass der Weg, wie man eine alte Gewohnheit loswerden kann, darin besteht, dass es eine neue, bessere Gewohnheit braucht. Alte Leidenschaften werden dadurch besiegt, dass neue Leidenschaften entstehen. Ein biblisches Beispiel für diesen Leidenschaftsgedanken. Kennt ihr Jakob und Rahel? Also nicht unsere Rahel. Der Jakob, der war ein Sohn von Isaak und er hatte einen Bruder gehabt, den Esau. Und die zwei, die sind sich nicht einig geworden. Und Jakob war ein Betrüger. Und dann musste er flüchten. Sein Betrug selber ist schon eine richtig heiße Nummer, müsste man mal eine eigene Predigt zu halten. Jetzt flüchtet dieser Jakob. Er kommt zu seinem Onkel Laban, ist ein Typ von seinem Schlag, auch Betrüger. Auch ein gewiefter Kerl. Hat eine Tochter, die heißt Rahel, die ist wunderhübsch, wie unsere Rahel. Wunderhübsch. Und dieser Jakob verguckt sich in die Rahel. Der ist völlig geflasht von dieser Frau. Und dann will er diese Frau zu seiner Frau machen und wirbt bei seinem Onkel Laban um diese Rahel. Und die machen einen Deal, so heißt es ja heute, einen Deal. 7 Jahre muss er bei diesem, ich muss fast sagen, Kotzbrocken arbeiten, bei diesem Laban, der ist ja wirklich übel. Wer die Geschichte kennt, der weiß, es ist nicht überzogen. Bei dem muss er arbeiten, 7 Jahre, bei diesem Betrüger, diesem unangenehmen Mann. Warum macht Jakob das? Der Text sagt, dass Rahel sehr schön war und er sie liebte. Und in 1. Mose 29, Vers 20 heißt es, Rahel liebte sie und sie war ins. Und deswegen hat er 7 Jahre für sie gearbeitet und diese 7 Jahre waren in seinen Augen wie einige wenige Tage. Hey, 7 Jahre. Kann ich mal kurz fragen, wer hat 7 Jahre für seine Frau gearbeitet? 7 Jahre bei einem üblen Boss. Jeder Tag ist eine Tortur. Man will kündigen, man will raus aus diesem Deal. Aber die Kraft, das zu überwinden, ist die Kraft der Liebe. Und weil Jakob diese Rahel liebt, völlig verknallt ist in diese Frau, erscheinen ihm diese 7 Jahre wie einige wenige Tage. Jakob hat eine überwältigende positive Leidenschaft gefunden und die hat ihn durchgebracht. Die hat ihn befähigt, 7 Jahre voller Freude und Erwartung zu leben. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Denken wir mal an 2 Männer. Hier einer, da einer. Beide bekommen einen Arbeitsauftrag. Arbeit in diesem dunklen oder nicht so toll zum Souterrain Zimmer, Arbeit da und machen eine ganz stupide Arbeit, 1 Jahr. Beide bekommen die gleiche Arbeit, der eine in dem Raum, der andere in dem Raum. Dieser Mann bekommt gesagt, wenn du 1 Jahr treu deine Arbeit machst, bekommst du 10.000 Euro für 1 Jahr stupide Arbeit. Ein Student würde das vielleicht reizen. Der andere bekommt für die gleiche Arbeit, gleiche Arbeitsbedingungen gesagt, Arbeit 1 Jahr und du bekommst 1 Milliarde. Ich garantiere euch, dieser Typ, der hat nach wenigen Tagen so die Schnauze voll. Der ist so bedient von seiner Arbeit. Der geht motzend und meckernd jeden Tag zu dieser Arbeit, weil er muss. Er hat es richtig schwer, aus dem Bett zu kommen und sich zu motivieren, den Tag durchzuhalten. Der Typ, der steht jeden Morgen vorm Wecker auf. Der geht pfeifend dahin. Und dieses Jahr wird ihm ganz kurz erscheinen und ihm wird das Jahr ganz lang erscheinen. Wo ist der Unterschied? Die Arbeitsbedingungen sind gleich. Die Arbeit als solches ist gleich. Er hat eine Perspektive, eine Sicht für die Zukunft, etwas, wofür er mit Leidenschaft arbeitet. Nie wird er diese Arbeit von ihrer stupiden Seite aus definieren für sich. Er wird immer auf das gucken, was ihn erwartet. Und der wird in seiner Arbeit versinken. Und es ist ein Geheimnis. Wir brauchen eine überwältigende, positive Leidenschaft. Wie zum Beispiel so ein Fußballprofi, der dieses Jahr das erste Mal bei der WM dabei sein darf und eine ganz lange Saison gespielt hat. Völlig platt ist von der Saison, weil die so hart war durch die vielen Wettbewerbe. Aber die Vorstellung, nach Südafrika zu reisen und bei dieser WM erstmals mitzuspielen, wird nochmal alles in ihm motivieren. Und wenn du ihn fragst und wenn du den Thorsten Frings fragst, der aussortiert wurde von Jogi Löw und nicht zur WM mitfahren darf, da wirst du die gleiche Situation, die gleiche Saison, die gleiche Rahmenbedingungen haben und zwei ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Und so will uns das Neue Testament eine Perspektive geben, die uns an vielen Stellen begegnet und die diese Idee aufnimmt. 2 Schritte braucht es, um dieses Evangelium von Jesus in unserem Leben so richtig in Aktion zu bringen, Leute. 2 Dinge, die sind absolut wichtig und die finden wir an vielen Stellen des Neuen Testamentes, aber auch in Kolosser 3, in Römer 8, in Hebräer 12. Lest euch die Kapitel durch, da steht es drin. 2 Dinge. Erstens, wir haben uns entschieden, von den Dingen zu trennen, die wir aus dem alten Leben mitbringen. Das weiß jeder, der irgendwie Christ geworden ist. Man muss Buße tun, man muss mit seinem alten Leben abschließen, man muss das beenden. Die zweite Sache, die uns die Texte sagen, ist folgendes. Wir müssen unsere Gedanken auf das ausrichten, was oben ist. So sagt es der Kolossertext zum Beispiel. Wir müssen diese Perspektive von Jesus Christus und seiner Zukunft für unser Leben in den Blick gewinnen. Wir müssen erkennen, wer wir sind, was wir haben und was wir sein werden in Jesus Christus, was vor uns steht, in Wahrheit des Evangelium glauben. Und es wird eine positive, überwältigende Leidenschaft in unserem Leben auslösen, wie Jakob durch Rahel diese positive, überwältigende Leidenschaft hatte. Das hat ihn motiviert, 7 schwierige Jahre als wenige einzelne Tage zu sehen. Wenn wir in Leidenschaft für Jesus Christus leben, wenn wir Jesus Christus so leidenschaftlich auf unseren Monitor bekommen, wenn wir diese Wirklichkeit in unser Leben tief aufnehmen, dann wird es, egal was unser Leben markiert, alles wie wenige einzelne Tage für uns emotional sein. Und jetzt schauen wir mal auf Paulus, wie der das umsetzt. Ich stelle diese These auf und ich zeige euch, wie Paulus das ganz konkret in seinem Leben umsetzt. Und meine Behauptung ist, die allermeisten von uns machen das nicht. Und deswegen haben die allermeisten von uns keine konkrete, dynamische, überwältigende Auswirkung vom Evangelium in ihrem Leben. Ihr seid Christen, die ihr euch immer auf dem Zahnfleisch von Tag zu Tag quält. Und hier ist ein Punkt, der euer Leben auf eine völlig andere Ebene bringen kann. Ich sage das als jemand, der 2 schwierige Krankheitsjahre mit Krebs und extremen Herzschwierigkeiten hinter sich hat. Und das, was ich jetzt sage, was ich von Paulus her sage, das habe ich erlebt. Das sage ich nicht als jemand, der das studiert hat, sondern der das erlebt hat und der diese Wirklichkeit euch heute Morgen ganz nahe bringen will. Paulus in Römer 8, Abvers 32. Was ist die Perspektive des Paulus, dieser Blick nach oben? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Das wäre so der klassische Start des Evangeliums, gell? Das wäre die klassische Einsteigerbotschaft. Aber jetzt geht's weiter. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Kurze Pause. Stell dir vor, du glaubst es wirklich. Stell dir vor, du ringst um einen Lebenspartner, du ringst um eine berufliche Zukunft, du bist um einen Aufstieg gebracht worden, du ringst mit einer Krankheit. Stell dir mal vor, du glaubst diese Aussage wirklich. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wird er uns irgendetwas vorenthalten? Mensch, was ist das für eine Freiheit, die da in den Christen kommt, wenn er diese Botschaft glaubt? Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Und dann jetzt diese Verse, die mich immer wieder neu umblasen. Leute, das ist Evangelium im Alltag. Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Hey, wenn du diesen Christus so mit ihm verbunden bist, kann dich noch irgendwas trennen? Was soll denn kommen, das dich erschrecken wird? Etwa Leiden, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Und wir wissen, der Paulus schreibt es nicht nur, das war sein Ende. Es ergeht uns wirklich so, wie es in der Heiligen Schrift steht. Weil wir zu dir, Herr, gehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Keiner von uns, aber viele unserer Geschwister weltweit geht es gerade so. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber mitten in all dem, wir blöden Charismatiker, wir denken manchmal, Gott wäre so der Zauberstab-Typ, der immer so pling macht und haut uns immer aus allen Situationen raus. Und da haben wir so einen Hals auf Gott, wenn er eine Situation nicht schnell ändert. Das ist falsche Theologie. Das ist ein Weihnachtsmann, ein Wunschevangelium. Das entspricht nicht der neutestamentlichen Wirklichkeit. Das entspringt dem egoistischen, leidensscheuen Herz. Ich muss das mal ganz deutlich sagen. Der Paulus sagt hier, aber mitten in all dem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Der Sieg entsteht mitten in diesen Situationen. Und Hebräer 11 sagt uns von den Glaubenshelden, die Zeichen und Wunder erlebt haben, die uns den Atem stocken lassen. Und Hebräer 11 spricht von den Glaubenshelden, die hier auf dieser Erde nicht diese herausragenden Wunder erlebt haben. Und die bekommen das Prädikat, das Etikett, die, derer die Welt nicht wert war. So werden diese Leute genannt, die nicht in dieser Welt Gottes Wunder erlebt haben. Und bei Gott gibt es Wunder in dieser Welt und Wunder, die wir nicht sehen können. Und beides ist eine Realität und keiner kann es von uns manipulieren. Gott ist der souveräne, allmächtige Gott. Mal wirkt er ein Wunder, das uns Hören und Sehen vergeht und mal scheint er abwesend. Aber die so im Glauben mit diesem Gott unterwegs waren, die werden mit diesem Prädikat versehen, die, derer die Welt nicht wert war. Und der Schlüssel ist Liebe, der Schlüssel, der uns so sehr geliebt hat. Und dann kommt die Schlussfolgerung. Hey, die braucht ihr für euren Job, die braucht ihr für eure Familien, wenn eure Kinder austicken. Die braucht ihr, wenn euer Konto runtergeht. Die braucht ihr, wenn der Arzt eine Diagnose bringt, die euch nicht schmeckt. Dann braucht ihr diese Perspektive, die das Evangelium schenkt. Ich bin ganz sicher, sagt der Paulus, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen. noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Halleluja. Leute, das ist das Evangelium. Und wenn du das glaubst, das ändert dein Verhältnis zu deinem Vorgesetzten. Das ändert dein Verhältnis zu deinen eigenen Wünschen. Die Werbung hat uns so vollgeballert und sagt uns, was wir alles bräuchten, um glücklich zu sein. Dabei räumen die nur unser Bankkonto ab und stürzen uns in Schulden. Die Spielekonsolen, die versprechen uns ein Glück und ein Kick. Aber am Ende haben wir nur Schlafmangel. Leute, lasst euch nicht hinters Licht führen von diesen Lügen. Lebensglück finden wir, wenn Jesus Christus diese Rolle in unserem Leben übernimmt, wenn er unsere Rahel wird. Im Anschauen von Jesus werden wir verwandelt. So steht es in 2. Korinther 3, Vers 18. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Verwandlung geschieht nicht durch eigene Anstrengung. Verwandlung des Lebens geschieht durch die Gegenwart von Jesus Christus. In ihn anschauen und leidenschaftlich mit ihm leben. Christen erfahren, dass Sünde den Einfluss auf ihr Leben verliert und Götzen sich zurückziehen, wenn sie Jesus anschauen. So steht es in Hebräer 12, Vers 2. Götzen werden nicht entfernt, Götzen werden ersetzt. Das ist ein Schlüsselgedanke. Götzen werden nicht entfernt. Hör auf, gegen Götzen zu kämpfen. Bringt nichts. Nur Anstrengung, nur Stress. Götzen werden nicht entfernt. Götzen müssen ersetzt werden. In dem Grad, wie Gott in deinem Leben zur überwältigenden, positiven Leidenschaft wird, in dem Grad verlieren die Götzen ihren Einfluss und kommen an ihren guten und normalen Platz zurück. Beruf ist gut, Geld ist gut, ein Haus ist gut. Das Problem ist, die müssen einfach nur den richtigen Platz halten. Jesus zur überwältigenden Leidenschaft unseres Lebens. Und das im Schwabenland. Wie predigt man das? Wisst ihr, wir sind oft so informiert über das Evangelium und wir nicken das intellektuell ab. Aber dass unser Herz drin ist, dass es die Leidenschaft unseres Lebens wird, das ist der Punkt, wo sich Kraft entfaltet. Die Kraft des Evangeliums entfaltet sich in unseren Herzen, wo das Evangelium und wo die Person Jesus Christus zur Leidenschaft unseres Lebens wird. Und in unseren Herzen brauchen wir diese Gegenwart von Jesus Christus und das Erkennen des Evangeliums. Anfangen, diese Dinge zu sehen und unser Herz davon ergreifen zu lassen. Epheser 1, Vers 18 heißt es, dass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden müssen, damit wir das sehen. Wir können das nicht von uns. Aber wenn wir dann Jesus so anschauen, wenn er zur Leidenschaft unseres Lebens wird, dann werden die Götzen ersetzt. Dann vertraue ich Jesus für meine Versorgung und nicht meinem Beruf. Dann vertraue ich Jesus für meine emotionale Stabilität und nicht meinen sozialen Beziehungen. Dann muss ich nicht um jeden Preis anerkannt sein. Dann muss ich nicht um jeden Preis einen Bildungsabschluss erreichen. Dann muss ich nicht um jeden Preis mit einer 1 meine Ausbildung abschließen. Dann kann ich auch mit einer 3 leben, weil diese Note mich nicht definiert. Das ist der Fluch der Götzen. Sie beginnen uns zu definieren in unserer Bedeutung und in unserer Sicherheit. Sie geben uns vermeintliche Sicherheit und vermeintliche Bedeutung. Nur der wahre Gott, der wahre Jesus Christus gibt uns die wirkliche Bedeutung, die trägt, wie der Paulus das in Römer 8 sagt. Und diesen Jesus, den zu erkennen und ihn anzubeten, das ist das Geheimnis des Lebens. Wenn du Lebensveränderung willst, dann fang an anzubeten. Wisst ihr, wenn wir hier zusammenstehen, dann meint man manchmal, dass wir Lieder singen und vielleicht machen das ja viele. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich mein Herz zu Gott erhebe oder ob ich nur ein paar Lieder singe. Ob diese Wirklichkeit der von Gottes Gegenwart in mein Leben kommt oder ob ich nur so ein paar oberflächliche Aussagen mache. Wenn seine Zukunft meine Zukunft ist, weißt du, was du dann machen kannst? Dann kannst du aus deiner gegenwärtigen Situation vorspulen. Die Alten unter uns, die kennen noch Kassettenrekorder. Da konnte man so spulen, da gab es so eine Taste vorspulen. Und so oft wäre es im Leben gut, wir würden mal vorspulen. Wir haben eine Situation, die uns völlig völlig vereinnahmt, völlig belastet, emotional einnimmt. Wie gut wäre es, wir würden mit unserem Gott mal vorspulen. Hey, können wir mal eben kurz zum Ende der Welt spulen? Was wird wichtig sein? Was ist bedeuten? Wie wird diese Aussage mich prägen? Ist das eine schlaflose Nacht wert? Wird mein Chef, werden diese 2000 Euro, werden die mich voranbringen? Wird es am Ende meines Lebens wichtig sein, ob ich den Job erreicht habe? Wird diese Note auch am Ende meine Identität definieren? Nein, nein, der Christ wird rausgeholt. Das Evangelium sagt ihn, auf dich wartet eine geniale Zukunft. Und wie antwortet der Christ? Der hebt seine Hände hoch, wie im Alten Testament, und sagt, Gott, ich bete dich an. Ich bete dich an. Du bist das Licht, das aus der Zukunft in meine Gegenwart scheint. C.S. Lewis sagt in seinem Essay Umwandlung und Gewicht der Herrlichkeit, dass diese Welt eh nur eine Reduktion der eigentlichen Wirklichkeit ist. Wir meinen, das hier wäre die Wirklichkeit. Das ist nur eine Wirkung dieser kommenden Wirklichkeit. Und unser Gott hat uns berufen, dieser kommenden Wirklichkeit zu leben. Halleluja! Und das wird unser Leben umwandeln, Leute. Die Kraft des Evangeliums. Ihr seid von den Socken. Ne? Das ist ein Hammer. Bitte unser Lobpreisteam an der Stelle hochzukommen. Lasst uns das Lied singen, You Shine. You Shine. Denn dieses Lied, wenn auch in englischer Sprache, drückt den Inhalt dieses Gedankens aus. Unser Gott will uns begegnen. Gleich im Abendmahl, da will er uns sagen, ich habe alles für dich vollbracht. Ich definiere deine Zukunft. Ich definiere deine Bedeutung. Ich definiere deinen Wert. Und in Christ ist ein Mensch, der sich von Gott definieren lässt. Und wenn Jesus Christus die Leidenschaft seines Lebens geworden ist, dann gehen alle Götzen an ihre gesunden Plätze zurück. Der Christ wird frei in der Bindung zu Gott. Und die Kraft des Evangeliums, die Kraft zum Heil, breitet sich aus. Lasst uns aufstehen.